Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria. Heute am 15. September, dem Tag der Demokratie. Der wurde 2007 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Das Ziel, Förderung und Verteidigung der Grundsätze der Demokratie. Ja, und heute, am Tag der Demokratie, bin ich nicht alleine, sondern Professor Dr. Alexander Wuttke ist an meiner Seite. Er ist Professor für Digitalisierung und politisches Verhalten an der LMU. Grüß Sie, Professor Wuttke.
Schönen guten Tag.
Wir wollen jetzt mal ganz kurz wirklich bei den Basics der Demokratie anfangen. Wie würden Sie denn Demokratie in Ihren eigenen Worten formulieren, definieren?
Demokratie ist Selbstregierung untergleichen, ist also die Idee, dass man sich als Gruppe irgendwie organisieren muss. In aller Regel, das kennt man ja aus einer Wohngemeinschaft auch, braucht es gewisse Regeln. Wer räumt den Kühlschrank auf oder wer macht eben Gesetze? Und in einer Demokratie sagt man dann, die Gesetze, die Regeln, unter denen wir alle leben wollen, machen wir alle gemeinsam. Und da hat jeder das gleiche Recht mitzureden. Und das Gute an dieser Art und Weise, über Regeln zu entscheiden, ist, dass sie die Legitimation der sich ergebenden Regeln, der gemeinsam getroffenen Beschlüsse erhöht, weil jeder eben beteiligt war. Und deswegen funktionieren Demokratien in aller Regel auch ganz gut.
Es wird ja viel gemeckert, aber die Demokratie ist doch auch die beste Staatsform, die wir kriegen können, oder?
Genau so kann man es formulieren. Ich würde es tatsächlich eher positiv formulieren, dass es eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, sich zu regieren oder sich Gesetze zu geben. Man kann auf göttliche Offenbarung setzen. Man kann auf vermeintliche oder tatsächliche Experten setzen. Man kann auf Führer setzen, die man für besonders stark hält, und viele andere alternative Möglichkeiten gibt es auch. Aber die Idee, dass wir alle gemeinsam beteiligt sind an den Dingen, die uns alle gemeinsam betreffen, die finde ich tatsächlich auch gut und nicht nur etwas weniger schlecht als andere, sondern das scheint mir eine wirklich gute Idee zu sein. Neben vielen anderen Vorteilen, die demokratisches Regieren auch hat. Man nutzt die Weisheit der vielen beispielsweise. Und viele andere Möglichkeiten, über die wir vielleicht auch noch irgendwann sprechen könnten, die Demokratie auch mit sich bringt. Also insgesamt würde ich schon sagen, das ist eine wirklich gute Idee, die wir auch erst seit Kurzem in Europa und anderen Ländern praktizieren. Und es ist gut, dass wir auf diese Idee gekommen sind.
Was sind denn, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Vorteile der Demokratie? Was sind denn die Grundprinzipien?
Also das erste Grundprinzip ist das, was ich, glaube ich, gerade angesprochen habe, dass wir eben alle gemeinsam beteiligt sind. Ein zweites Grundprinzip ist, dass wir immer aber auch wissen, demokratische Entscheidungen sind reversibel, wir können sie rückgängig machen, was fußt auf dieser Idee, na, das sind eben wir selbst, wir ganz normalen Menschen, die hier Entscheidungen treffen, und wir haben keine göttliche Offenbarung, die uns die Wahrheit gezeigt hat, und deswegen machen wir vielleicht auch mal Fehler und müssen in 10 Jahren sagen, wir haben irgendwann mal eine Hartz-Reform entschieden, ganz optimal war es nicht. Vielleicht in mancherlei Hinsicht ganz gut, aber in anderen nicht ganz gut. Und deswegen entwickeln wir das weiter zu einem Bürgergeld. Und nun gibt es auch mal wieder Diskussionen, dass das Bürgergeld vielleicht in Ordnung ist, aber hier und da an Stellschrauben wieder gedreht werden muss. Und so funktioniert Demokratie, also auch ein gewisser Epistemic Humility würde man das vielleicht nennen. Also die Einsicht darin, dass wir alle fehlbar sind, weil wir eben Menschen sind und wir uns deswegen auch korrigieren können. Das ist auch ein Merkmal der Demokratie.
Wo sehen Sie denn die Demokratie hier in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern mit Demokratien?
Mit Blick worauf?
Also ich möchte darauf hinaus, dass wir ja in Europa wahrscheinlich nicht alle die gleichen Ansatz der Demokratie haben, sondern es gibt ja auch nochmal unterschiedliche Demokratieformen.
Genau, das ist ein guter Punkt. Natürlich eine klassische Unterscheidung wäre zwischen repräsentativen und direktdemokratischen Demokratien. Wenn Demokratie das ist, was ich gerade gesagt habe, nämlich Selbstregierung untergleichen, dann ist die Möglichkeit, direkt teilzuhaben, natürlich in Ländern wie der Schweiz viel stärker. Wir würden beide Länder als demokratisch bezeichnen, aber das zeigt auch, dass ein weiteres Merkmal der Demokratie ist, dass sich Demokratie immer verändert und eben auch menschengemacht ist. Wir entscheiden, was Demokratie ist und was nicht Demokratie ist. Es gibt keinen, der sagt, so funktioniert die gute Demokratie. Das müssen wir alle miteinander rausfinden, wie man das eigentlich umsetzt. Und das ist nicht ganz klar. Und es kann sein, dass gute Demokratie heißt, wir müssen öfters über spezifische Sachfragen selbst entscheiden. Es kann sein, dass wir so etwas wie Bürgerräte mehr brauchen oder andere Formen, das Grundprinzip zu verwirklichen, dass wir uns selber Regeln geben. Und da sind wir in Deutschland so aufgestellt, dass wir politischen Parteien eine sehr starke Rolle geben, dass wir auch Gerichten eine sehr starke Rolle geben, die interessanterweise manchmal demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten einschränken, weil Verfassungsgerichte in Deutschland beispielsweise sagen, dass das demokratisch erlassene Gesetz nicht mehr gültig ist. Das sind besondere Charakteristika hier in Deutschland.
Okay. Sie haben jetzt gerade eben schon gesagt gehabt, dass ja die Demokratie hier bei uns in Deutschland auch noch sehr jung ist. Und ich glaube, dass der Großteil von uns ja nichts anderes kennt als diese Form, zumindest die Leute, die jetzt hier auch den Podcast hören. Jetzt ist aber ja gerade die Demokratie auch so ein bisschen auf dem Prüfstand. Haben wir die Demokratie jetzt einfach zu lange als Gesetz angesehen und sind uns nicht dessen bewusst, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist? Oder wie ist Ihre Einschätzung da?
Ja, das ist ja spannend. Ich meine, man kennt das aus Beziehungen vermutlich auch, wenn man lange in einer Beziehung gelebt hat und irgendwann sagt der andere, eigentlich bin ich schon ganz lange unglücklich und ich suche mir jetzt was Neues. Dann merkt man vielleicht erst, was man verloren hat und dass man vielleicht schon lange etwas stärker hätte an dieser Beziehung arbeiten sollen. Und dann ist natürlich etwas zu spät. Und es ist gut möglich, dass wir irgendwann auch mit Blick auf unsere demokratische Verfassung aufwachen und genau die gleiche Erfahrung machen. Weil wir natürlich feststellen, dass eine ganze Reihe von Menschen müde geworden ist oder gewiss dieser Errungenschaft ist und die für selbstverständlich hinnimmt. Und natürlich, wenn das Grundprinzip der Demokratie ist, dass wir alle gefragt sind, dass wir alle mitmachen können, heißt es natürlich auch, dass wir alle mitmachen müssen. Und da kommt eben nichts von selbst. Da gibt es keinen, der das für uns macht. Und am Ende ist es schon an uns. Und insofern ist an dieser Demokratiekrise, die wir gerade erleben, ob es die tatsächlich gibt oder nicht, zumindest gibt es viel Gerede über die Demokratiekrise. Und die hat auch etwas Gutes, weil wir eben nochmal neu nachdenken, kann ich eigentlich noch was tun? Müssen wir an unserer Demokratie was ändern? Was ist eigentlich meine persönliche Rolle als Lehrer oder Journalist oder Professor in einer Demokratie? Was kann ich für die tun? Und diese Fragen haben wir uns vor einigen Jahren vielleicht nicht selbst gestellt, nicht wirklich gestellt. Und jetzt stellen wir uns diese Fragen und das ist sicherlich gut.
Weil Sie jetzt gerade sagen, die vermeintliche Demokratiekrise, sehen Sie es also jetzt eigentlich gar nicht so eng, also oder dass es gar nicht so schlimm ist?
Also ein Aspekt ist natürlich, dass die Demokratie als menschengemachte Form immer auch den Schwankungen und Wankelmütigkeiten des Menschen unterworfen ist und deswegen es immer schon Krisen gegeben hat. In den 30er Jahren haben wir bekanntermaßen historisch gesehen eine Delle in der demokratischen Expansion gegeben und es hat andere Wellen, wie manche Politikwissenschaftler das genannt haben, in der Ausbreitung und im Zurückziehen der Demokratie gegeben. Offenkundig ist es so, dass die Demokratie gerade nicht mehr auf Expansionskurs ist. In einer ganzen Reihe von Ländern ist sie auch unter Druck. Und was charakteristisch ist für das jetzige Zeitalter ist, dass sie unter Druck ist in großen Ländern, die als etablierte Demokratien galten, also vorrangig natürlich die USA. Und zweitens, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht aufstehen, sondern es hinnehmen oder sogar unterstützen, dass fundamentale Prinzipien der Demokratie erodiert werden. In den USA empfinde ich es nach wie vor als schockierend, dass man so etwas wie den Sturm auf das Kapitol, der ja auch visuell deutlich gemacht hat, dass die Demokratie in Gefahr ist, nicht zu einem Aufrühren oder zu einer Aufruhr oder zu einem Aufwecken geführt hat. Das ist sicherlich ein Problem. Allerdings, das ist die Problembeschreibung, muss man auch sehen, die Demokratie in Europa und selbst in den USA ist ja nach wie vor lebendig. Die Demokratie ist nicht tot und es ist nach wie vor auch für uns alle möglich, die Demokratie weiter zu stärken und sehr, sehr viele Menschen arbeiten ja auch daran.
Sie haben gerade die USA genannt. In einigen Wochen wird dort gewählt. Warum wählen denn Menschen jemanden wie Trump, von dem gesagt wird, dass er offensichtlich die Demokratie bedroht, wie es der derzeitige Präsident Joe Biden letztens formuliert hat?
In meinen Augen noch viel eindeutiger ist ja beispielsweise, dass man so etwas wie den Sturm aufs Kapitol, der in jederlei Hinsicht mit demokratischen Prinzipien nicht vereinbar ist, nicht kategorisch verurteilt, sondern die Menschen, die dort protestieren, zumindest in Teilen dann als Patrioten bezeichnet. Aber es gibt vielerlei Hinsichten, wie deutlich wird, dass Donald Trump seine persönliche Ambition über die Demokratie stellt. Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Und insofern, ja, stellt sich die Frage, warum machen Menschen das mit? Und ein großer Grund in den USA insbesondere scheint ja zu sein, dass wenn man in einer polarisierten Gesellschaft lebt, wo man den Gegner noch mehr hasst, als dass man die Demokratie liebt, dann wählt man auch dann für die eigene Partei, wenn man vielleicht sieht, dass die eigene Partei demokratische Werte mit Füßen trampelt.
Könnte das bei uns gerade auch so passieren?
Vermutlich ist keine Demokratie davon gefeit. In Deutschland wissen wir, dass wir als Deutsche das schon mal gemacht haben. Sowohl die Eliten in den wirtschaftlichen, politischen Sphären, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger haben ja die Erosion der Demokratie in den 30er Jahren entweder toleriert oder aktiv vorangetrieben. Und insofern kann das natürlich auch in Deutschland passieren.
Es ist irgendwie ja gefühlt so, dass gerade sich die Menschen einfach weniger zuhören. Also dass man sagt, okay, das ist meine Meinung und man akzeptiert nicht, du hast deine Meinung und wir reden darüber, sondern es ist, ja, Sie haben das gerade mit dem Polarisieren schon gesagt, das ist irgendwie, finde ich, sehr, sehr, also die, ja, die Grenzen sind sehr, sehr klar gesetzt. Ist das vielleicht auch noch, oder was spielt denn da noch mit rein? Also sind das irgendwie die Medien, Fake News, die verbreitet werden? Oder vor welchen Herausforderungen stehen wir denn gerade, dass eben die Stimmung da gerade so kippen könnte?
Ja, offenkundig ist es in unserer Gesellschaft wieder so, dass es um etwas geht. Und das ist auch etwas, das vielleicht gar nicht schlecht ist. Das muss man auch sehen. Das ist nicht nur ein Krisensymptom. Manche sprechen ja über die 90er und 2000er Jahre als Jahre des Stillstands. Es gab keine großen Auseinandersetzungen, aber es ist auch nicht vielleicht viel passiert, es ist nicht viel vorangekommen. Und nun gibt es wieder Diskussionen und es geht wieder um etwas. Und dass es um etwas geht und dass man sich in wichtigen Fragen nicht einig ist, das ist grundsätzlich auch nicht problematisch, sondern ich würde es ganz anders formulieren. Ich würde sagen, das ist genau der Grund, warum wir Demokratie haben. Dass man in Grundfragen beispielsweise mit Hinblick auf Zuwanderung, wie viel ausländische Menschen möchte man eigentlich hier in diesem Land haben, eine fundamental andere Meinung hat oder in anderen wichtigen Sachfragen eine fundamental andere Meinung hat, das ist ja unumgänglich, weil man selbst in kleinen Gruppen von 4 oder 5 Leuten oft andere Meinung hat. Das ist bei 40 oder 80 oder 83 Millionen natürlich selbstverständlich. Und nun ist immer die Frage, wie löst man diese Meinungsverschiedenheit auf. Und da gibt es meines Erachtens keine bessere Lösung, als dass man sagt, wir setzen uns eben alle zusammen, führen ein zivilisiertes Gespräch und am Ende entscheiden wir gemeinsam und jeder hat eine Stimme. Und so machen wir das in einer Demokratie. Und in Deutschland habe ich den Eindruck, das funktioniert nach wie vor auch gut.
Mhm. Ich überlege gerade, ja, mit anderen Ländern. Sie sagen, in Deutschland funktioniert es ganz gut. Wo funktioniert es denn noch gut?
Also es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, das noch zu machen. Und das ist auch schon wert, einmal über den eigenen Tellerrand zu blicken. Ganz kurz haben wir gerade über die Schweiz gesprochen. Im deutschen Grundgesetz ist ja vorgesehen, dass wir die Macht des Staatsvolkes ausüben durch Wahlen und Abstimmung. Wahlen haben wir alle naselang. Jedes Jahr gibt es mehrere Wahlen in Deutschland. Abstimmungen gibt es sehr selten. Also der eine Halbsatz des Grundgesetzartikels ist umgesetzt, der andere Halbsatz des Grundgesetzartikels ist noch nicht umgesetzt. Wann werden wir also regelmäßig Abstimmungen in Deutschland erleben, ist eine Frage, die wir uns stellen können und die in anderen Ländern eben ganz anders beantwortet wird.
Meinen Sie da jetzt auch zum Beispiel einfach Volksentscheide oder?
Genau, Volksentscheide. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, das auszugestalten, institutionell. Eine Möglichkeit wäre es, mit Bundestagswahlen wichtige Sachfragen zu verbinden. Andere Möglichkeiten wären, Menschen die Möglichkeit zu geben, durch das Sammeln von Unterschriften selbst Volksentscheide herbeizuführen. Und Dann ist die Frage, wie ist das ins Grundgesetz eingebettet? In Deutschland haben wir ein starkes Verfassungsgericht, eine starke Verfassung. Und anders als in anderen Ländern gäbe es sicherlich dann Grundgesetzvorbehalte. Man könnte nicht über alles abstimmen. Also das sind eine ganze Reihe von institutionellen Fragen, weswegen die Frage nach Volksentscheid ja oder nein eigentlich komplexer ist, sondern eher die Frage zu stellen ist, wie wollen wir Volksentscheide? Und das ist gar nicht trivial, weil davon, wie man so etwas umsetzt, dann sicherlich auch abhängt, ob das bedeutsame und wohlinformierte Volksentscheide sind. Also da gehört sicherlich auch die Frage dazu, wie stellen wir sicher, dass wir nicht alle 3 Wochen nun über eine Sachfrage abstimmen müssen, weil das wollen wahrscheinlich die Menschen nicht. Das sieht man ja in der Schweiz, dass dort dann teilweise nur Minderheiten der Menschen an wichtigen Sachfragen beteiligt sind. Also solche Fragen gäbe es zu lösen. Und wenn ich das noch darf, auch über andere Innovationen kann man nachdenken. Mit der Piratenpartei kam ja mal die Forderung nach Liquid Democracy auf. Also wir machen ja Demokratie eigentlich immer noch so wie im 19. Jahrhundert. Wir nehmen uns einen Bleistift oder Kugelschreiber und ein Blatt Papier und werfen das dann in eine Urne. Aber in der digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts kann man diese allgemeine Demokratie der Selbstregierung ja ganz anders auch eigentlich ausführen. Das machen wir aber überhaupt nicht. Und beispielsweise wäre es ja denkbar, über Sachfragen auch ganz anders abzustimmen als im klassischen Sinne von Volksentscheiden, sondern man hat vielleicht eine App und da wird dann über eine ganze Reihe von Sachfragen entschieden und man sagt grundsätzlich, dass für einen Parteien entscheidend, weil man möchte sich nicht mit jeder Sachfrage auseinandersetzen. Aber bei der Sachfrage von der Maximalgeschwindigkeit auf Autobahn, da hat man starke Meinung und meint, dass man sich selber auskennt. Und in dieser einzelnen Sachfrage, da sagt man, da möchte ich nicht, dass die SPD für mich abstimmt, sondern da stimme ich selber ab. Und das kann man vielleicht in einer App oder einer Internetseite dann selber tun. Das ist nur eine sehr weitreichende Idee, wie man Demokratie auch ganz anders leben kann. Und darüber sollten wir, glaube ich, kontinuierlich nachdenken.
Gibt es denn noch andere so Zukunftsszenarien oder Reformen, die Sie vorschlagen würden, die der Demokratie und auch der Partizipation nutzen würden?
Einen wichtigen Aspekt, der vielleicht keine Änderung ist, sondern einfach mal Lob, dass etwas auch gut funktioniert bei uns, ist, dass viele von uns ja vermutlich auch gerade in die USA blicken und dort wir zwar auch formal das Recht haben, dass jeder das gleiche Stimmrecht hat bei nationalen Wahlen. Faktisch ist aber ja so ist, wenn sie Multimillionär sind, haben sie viel mehr politischen Einfluss als der ganz normale Wähler, weil man eben nicht nur das Stimmrecht hat, sondern auch den Dollar, der einem Zugang zu Politikerinnen ermöglicht. Und das ist in Deutschland natürlich in einer gewissen Art und Weise auch so gegeben. Aber die Unterschiede sind sicherlich nicht so groß wie in den USA. Und das hängt unter anderem mutmaßlich damit zusammen, dass wir eine andere rechtliche Grundlage haben, dass wir auch bereit sind, unseren politischen Parteien Geld zu geben aus staatlichen Mitteln, sodass die politischen Parteien nicht gezwungen sind, sich an die Quants oder die Aldi-Familie zu hängen und deren politische Wünsche zu erfüllen. In den USA sieht man ja gerade, Elon Musk spendet viel Geld an Donald Trump und wird nun ernannt für ein neues Advisory Board, das Donald Trump einführen möchte, auf Vorschlag von Elon Musk. Und das sind sicherlich Auswüchse der Demokratie, die wir in Deutschland nicht haben und die in Deutschland ganz gut funktionieren, wo wir vielleicht auch nichts ändern müssen grundsätzlich.
Okay, ich wollte gerade sagen, das ist dann nicht die Lösung.
Das ist vermutlich nicht die Lösung, aber weil wir eben viel über Krise sprechen, denke ich, manchmal ist auch gut zu reflektieren, was funktioniert eigentlich ganz gut bei uns in der Demokratie. Und ich glaube, man kann über viele Probleme sprechen, aber manchmal ist es vielleicht auch gut, darüber zu sprechen, was eigentlich ganz gut bei uns funktioniert.
Wir hatten uns ja schon mal für eine andere Podcast-Folge eben auch über Partizipation unterhalten. Und das ist mir jetzt gerade auch eingefallen, als Sie das vorgeschlagen hatten, zum Beispiel, dass ich in der App entscheiden kann, eben an dem Thema möchte ich mit abstimmen und bei dem anderen gebe ich meine Stimme einer Partei, weil ja schon, glaube ich, viele sagen, naja, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, sondern dafür wähle ich euch ja. Gibt es denn trotzdem Möglichkeiten, wie man vor allem, ja, egal ob das jetzt die jüngere Generation ist oder auch ältere Generationen, ein bisschen mehr für die Partizipation begeistern kann? Also weiter sozusagen die Werte der Demokratie zu verteidigen?
Was sich ja fundamental geändert hat über die letzten Jahrzehnte, ist das, was wir in den Politikwissenschaften Parteiidentifikation nennen, also eine langfristige affektive Bindung zu einer Partei. Ich, meine Eltern waren CDUler und ich werde es auch sein und eigentlich kommt für mich nichts anderes in Frage. Diese Parteibindung hat über die Jahrzehnte sehr stark abgenommen und insofern sind Menschen heutzutage und insbesondere junge Menschen natürlich viel fluider, schauen sich von Wahl zu Wahl an, wen möchte ich eigentlich, wer repräsentiert meine Interessen und darauf muss natürlich auch das politische System Rücksicht nehmen. Dazu kommt noch, dass man als jüngerer Mensch die Erfahrung gemacht hat, einer Ultra-Responsivität der digitalen Medien, der digitalen Angebote. Wenn ich einem Unternehmen eine E-Mail schicke oder eine WhatsApp-Nachricht oder sonstiges, erwarte ich innerhalb von 24 Stunden eigentlich eine Antwort. Wenn ich irgendwelche Einstellungen in meiner App vornehme, dann wird natürlich sofort eine Veränderung vorgenommen. Das heißt, Wochen- oder monatelange Prozesse sind wir eigentlich aus unserem üblichen Umfeld nicht mehr gewohnt, sondern alles geht sehr schnell und in der Politik geht alles sehr langsam. Manchmal ist Langsamkeit auch eine Tugend, weil man weniger den Stimmungen des Tages unterworfen ist. Aber natürlich sollte Politik sich auch immer fragen, wie kann man den geänderten Gewohnheiten dieser Ultraresponsivität Rechnung tragen? Also wie kann man digital Partizipationsmöglichkeiten anbieten? Wie kann man schnell kommunizieren? Und all solche Dinge sind sicherlich auch Erfordernisse, die aus den sich ändernden technologischen Umgebungen sich ergeben.
Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, wie sehen Sie denn, also außerhalb vielleicht der Dinge, die sich wirklich in den nächsten 20 Jahren umsetzen lassen, wie jetzt eben Abstimmungen per App oder so, wie sehen Sie denn die Demokratie in 20 Jahren? Oder auch in 10?
Also ich glaube, eine Demokratie, die zukunftsfähig sein muss, muss eine digitalisierte Demokratie sein. Daran führt kein Weg vorbei. Das setzt allerdings natürlich erst einmal voraus, dass die Adressaten der Demokratie, also diejenigen, die das umsetzen, also die Planungsämter, die Bauämter vor Ort, dass die ihre Faxgeräte abschaffen und vielleicht überhaupt erstmal Datenbanken haben, die eine Anbindung an eine App ermöglichen. Also die digitale Infrastruktur fehlt momentan für eine digitale Demokratie. Aber dahin wird sich sicherlich unsere Demokratie entwickeln. Sicherlich wird unser Parteisystem völlig anders aussehen. Das ist auch eine Folge der schwindenden Parteiidentifikation, dass wir ein Vier-Parteien-Parlament haben und zwei Parteien-Regierung. Das scheint zumindest für die nächsten Jahre erst einmal ausgeschlossen.
Was glauben Sie, wie wird es denn dann aussehen?
Wie ganz genau, ist mir nicht klar. Allerdings ist eine Implikation der schwindenden Parteiidentifikation eine höhere Fluktuation und Volatilität, wie wir das beim BSW sehen. Das Aufkommen und möglicherweise auch wieder schnelle Verglühen von Parteien ist möglicherweise ein Kennzeichen des neuen Parteiensystems. Wir hatten ja mal das kurze Erstarken der Piraten, die einige Jahre da waren. Auch die Linkspartei war ja offenbar nur für einige Jahre, möglicherweise nur für einige paar Jahre eine starke bundespolitische Kraft. Und möglicherweise wird es öfters Parteien geben, die für einige Jahre im Sinne von politischen Bewegungen den politischen Raum prägen, vielleicht auch von einigen Personen nur geprägt sind und dann wieder in die Bedeutungslosigkeit versinken.
Sind das vielleicht auch Parteien, die eher so in die Extreme gehen? Weil sie eben für einen bestimmten Zeitpunkt Menschen genau in ihrem Gefühl abholen und sich dann aber das Gefühl auch wieder ändert.
Ja, warum muss das unbedingt extrem sein?
Es muss nicht unbedingt sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass es vor allem, dass man durch extreme Stimmen bekommt und dann auch wieder verliert.
Ja, insgesamt ist es aber so, wenn ich es richtig weiß, dass das Elektorat, also dass die Menschen, die am Ende ihre Stimmen abgeben, nicht extremer geworden sind. Und politische Parteien müssen sich ja, wenn sie erfolgreich sein wollen, richten nach dem, was die Menschen wollen. Sicherlich ist es so, dass wir Anti-Establishment-Orientierung sehen. Das wird immer als extrem gedeutet, ist aber nicht notwendigerweise extrem. Es ist sicherlich anders, als vom den Status quo Mainstream-Parteien angeboten wird, aber das ist nicht unbedingt extrem, es ist also nicht unbedingt an den politischen Rändern, sondern es ist eher Beispiel oder Ausdruck davon, dass wir sicherlich öfters erleben werden, dass einzelne Sachfragen oder einzelne Orientierungen, wie eine Anti-Establishment-Orientierung, die kein Gehör gefunden hat im politischen Parteiensystem, dass die aufgegriffen wird von einzelnen Gruppierungen, vielleicht auch im Sinne von Themenparteien. Und welche Themen das sein werden, ist völlig unklar. Vielleicht wird es nochmal eine Digitalisierungspartei geben, vielleicht wird es nochmal eine radikalisierte Ökopartei geben, weil den Grünen da keine Glaubwürdigkeit mehr beigemessen wird. Vielleicht wird es auch so etwas wie eine Biotech-Partei geben. Hier in München gab es Wahlplakate von einer politischen Partei, die Leben ohne Sterben durch mehr Investitionen in Bioforschung gefordert hat. Also vielleicht wird es stärker Themenparteien geben, nicht von solchen Nischenthemen, aber von Dingen, die eben nicht berücksichtigt worden waren im politischen Parteiensystem.
Wenn ich unser Gespräch so zusammenfassen kann, sehen Sie es mit der Demokratie nicht so schwarzmalerisch wie andere und glauben auch, dass die Menschen überzeugt sein werden, dass eben die Demokratie die beste Staatsform ist, die wir kriegen können, oder?
Ich weiß nicht, ob ich optimistisch oder pessimistisch bin. Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial für beides. Und welchen Weg Deutschland einschlägt, ist mir nicht klar. Am Ende liegt es vermutlich an allen von uns. Und vielleicht ist der Hörer, der jetzt gerade zuhört, oder die Hörerin, die Person, die am Ende einen Unterschied macht. Wenn wir nichts tun, dann ist es schon offensichtlich, dass diese Demokratie auch zu einem Ende kommen kann. Was wir dann für eine Staatsform haben werden, ist mir nicht klar. Dass sie besser sein würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Und insofern bin ich vielleicht Berufsoptimist, weil das schlechte Stimmung macht, wenn man denkt, dass es untergeht. Und insofern hoffe ich einfach mal, dass wir an diese Demokratie glauben und an ihr arbeiten.
Ja, an die Demokratie glauben und an ihr arbeiten. Das können wir alle. Und wie können Sie nochmal nachhören in unserer Folge, wie sich jeder Einzelne an der Demokratie beteiligen kann? Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Buttke.
Auf Wiedersehen.
Ja, und auch in der nächsten Folge geht's um ein spannendes Thema, denn laut einer aktuellen Studie will Stand jetzt jeder dritte Beschäftigte über 55 Jahren auch nach Rentenbeginn noch weiterarbeiten. Um den Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen, hat die Regierung dafür auch eine Prämie in Aussicht gestellt. Und auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft setzt sich fürs Arbeiten im Alter ein. Wie? Hören Sie bald.